Endlich Eigenheim. Der Podcast für alle, die ihren Traum vom eigenen Haus Wirklichkeit werden lassen wollen. Von der ersten Besichtigung bis zum Einzug. Thorsten Kotzern gibt dir gemeinsam mit seinen Gästen Tipps und Insiderwissen rund um den Hauskauf.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Eigenheim, dem Podcast rund um das Thema Immobilien und Immobilienfinanzierung. Also alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Hauskauf plant oder auch einen Verkauf oder euch einfach nur für das Thema Immobilien interessiert. Und vielleicht ja auch sogar, wenn ihr in der Branche arbeiten wollt. Und jemand, der in der Branche arbeitet und das nicht erst seit gestern, ist Thorsten Kotzern, heute wieder bei mir in einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du in deinem eigenen Podcast zu Gast bist. Und wir haben ja schon viele Themen haben wir schon viele durch. Aber heute soll es mal um das Thema Makler gehen.
Oh ja, ein schönes Thema.
Ja, absolut. Du bist ja selber keiner.
Nein, also ich bin eher der Finanzierungsmakler, weil ich ja den unabhängigen Vergleich mache. Das heißt, ich habe ja mehrere Anbieter, aber ich bin nicht Immobilienmakler.
Genau, und wir reden heute über die Immobilienmakler, also nicht den Finanzierungsmakler. Du bist ja mit einem auch hier in deinem Büro.
Genau. Mein Hausmakler, sage ich immer dazu.
Genau, ihr arbeitet logischerweise auch eng zusammen, auch schon lange.
Ja.
Das war wahrscheinlich jemand, den du jetzt als guten Makler bezeichnen würdest?
Absolut, weil so eine Erfahrung habe ich einfach gemerkt, ich habe mit verschiedenen Maklern zusammengearbeitet und da gibt es riesige Qualitätsunterschiede.
Genau, und genau darüber wollen wir heute reden, weil das ist eine spannende Frage. Wenn ich einen Makler suche, um ein Haus zu verkaufen, stellt sich ja eben die Frage, es gibt sehr viele, wie kann ich mich, also welche Dinge gibt es, wo ich mich orientieren kann? Was ist ein guter Makler oder was ist ein
schlechter
Makler? Also gibt es irgendwo Punkte, wo du mit deiner Erfahrung, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie lange du das Ganze machst.
Ja.
Und mit dieser Erfahrung, wie kannst du das bewerten und mir dann auch was mitgeben, dass ich das bei meiner Entscheidungsfindung mit einbeziehen kann?
Ja, also das Baufinanzierungsgeschäft mache ich seit 2018, damals aber noch in der Bank. Und auch da ist es mir schon aufgefallen, dass ein riesiger Unterschied bei den Immobilienmakler vorliegt. Selbstständig mache ich das Ganze seit 2022 dann als freier Finanzierer oder als Finanzierungsmakler.
Also viel Erfahrung.
Genau, und auch da habe ich dann, weil dann die Zusammenarbeit natürlich auch von mir persönlich mehr gesucht wurde zu unterschiedlichen Immobilienmaklern. Und ich trenne mich auch regelmäßig von Immobilienmaklern, wenn ich merke, die Qualität stimmt einfach
nicht. Und wie kann man das feststellen? Wann sollte man sich trennen? Es kann ja auch sein, dass man schon einen hat und dann sagt, oh, da ist irgendwas passiert, was du vielleicht jetzt mitgibst, darauf sollte ich achten. Und wie kann ich vielleicht im ersten Schritt erstmal im Vorhinein erkennen? Oder wie sollte ich vorgehen bei der Suche? Mal ganz konkret.
Ja, wie grundsätzlich, so wie ich es mache, wenn ich einen Immobilienmakler suche, ich gucke mir die Google-Bewertungen an. Für alles, egal was ich mache, ich gucke mir immer Google-Bewertungen an. Ob es ein Restaurant ist, wo ich essen gehen will, ob ich einen Freizeitpark, ob ich ein Hotel nehme, ich gucke mir immer die Google-Rezession an. Das gibt mir schon mal so einen ersten Impuls. Da muss man natürlich auch sich sehr viel auf den Bauch verlassen. Woran ich das aber immer festmache, und da kriege ich wirklich, wenn man fragt nach einer Qualität des Maklers, da kriege ich oft das Kotzen, weil von 10 Maklern sind 2 wirklich gut. Und ich mache es immer wieder dran fest, wenn es dann zur Finanzierung geht und ich die Unterlagen benötige, die für eine Finanzierung wirklich vonnöten sind, der gute Immobilienmakler sagt, kein Problem, ich schicke dir die und du kriegst sämtliche Unterlagen. Ob es eine Grundflächenberechnung ist, ob es die Grundrisse sind, da auch mit einer Bemaßung und Bezug zum Objekt, der Energieausweis, ein Baulastenverzeichnis, das Grundbuch ist aktuell und nicht 10 Jahre alt.
Aber warte mal, jetzt kurz, wie kann, also das ist ja dann für dich ein guter oder schlechter Makler.
Ja.
Verstehe ich, weil
er sollte auch für den Kunden
wichtig sein. Aber wie kann ich das denn rausfinden? Also das, ich kann ja jetzt nicht sagen, wie übergeben Sie die Daten an den Finanzierer
genau.
Und dann sagt er, naja, komplett und fertig.
Ja.
Also was gibt's noch andere? Gibt's noch andere Punkte, wo man schnell sagen kann oder vielleicht auch eine Frage, die man stellen kann?
Ja, na, grundsätzlich die Frage, was häufig fehlt, ist der Energieausweis. Ne, der sollte zu einer Besichtigung vorliegen, weil es auch rechtlich so, dass der Energieausweis für den Makler vorliegen muss, sobald er mit der Immobilie online geht. Das heißt, der muss vorliegen. Wenn er das nicht hat, macht er sich zum Beispiel strafbar.
Okay.
Na, das sind so Dinge, die müssen vorliegen und sollte nicht da sein, zur Besichtigung nicht vor und dann kriege ich den nicht.
Dann versuch's nochmal anders. Wie sieht in 3 Sätzen für dich der perfekte Immobilienmakler aus? 3 Sätze.
Der perfekte Immobilienmakler ist perfekt vorbereitet auf die Immobilie, kann die Fragen beantworten, die gestellt werden, sollte empathisch sein und auch vielleicht auf Mängel hinweisen.
Und wie ist das mit so einem ersten Termin? Also wie läuft das dann ab? Wie lange muss ich da an Zeit einplanen? Ist das erstmal dann meistens per Telefon oder geht man da hin oder geht man direkt zur Immobilie mit ihm?
Also grundsätzlich...
Wenn ich jetzt verkaufen will, sage ich mal, ja?
Ja. Du willst eine Immobilie verkaufen?
Ich will eine Immobilie verkaufen mit ihm zusammen.
Dann machst du ein Telefon, rufst du den an oder schreibst ihn per Mail an, je nachdem. Wenn ich jemanden versuche anzurufen und kriege keinen Rückruf, ist das ein schlechtes Zeichen. Das ist schon mal für mich ein sehr unseriöses und ein nicht zuverlässiges Verhalten eines Immobilienmaklers, wenn er sich nicht zurückmeldet. Und dann sollte natürlich ein Vor-Ort-Termin gefunden werden, wo der Makler sich das Objekt anschaut und dann auch natürlich die Unterlagen dementsprechend anfordert und dann schon selber merkt, hey, da fehlen aber Unterlagen, da müssen wir uns aber, bevor wir wirklich mit einer Bewertung starten, um die Unterlagen kümmern.
Okay. Und wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte,
dann gibt's ja unterschiedliche.
Was habe ich dafür, also beziehungsweise wenn ich jetzt einen Termin mache, was sind so realistische Vorlaufzeiten? Kann ich da auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe hier in 2 Wochen noch einen Termin, oder er sagt, ja klar, wir können uns heute Nachmittag treffen, sind das auch irgendwie Indikatoren, wo ich sagen kann, ui, das ist aber das eine, oder ist das einfach je nach Lage?
Das kannst du ja so einfach nicht beurteilen. Es kommt immer drauf an, wo sitzt der Makler, weil ich sage jetzt mal, wenn mein Hausmakler oder ein Makler hier in Schwanthal sitzt und verkauft aber gerade ein Objekt in Münster, dann fährt er ja nicht für einen Termin nach Münster. Das wäre ja auch nicht rentabel für den, sondern dann würde der wahrscheinlich einen Tag in 2 Wochen reservieren, wo der dann aber im Stundentakt die Besichtigung durchführt. Mhm. Das würde dann erklärungsmäßig zumindest Sinn machen. Ist das Objekt aber hier in der Umgebung, dann sollte auch ein Termin schneller stattfinden. Weil, sind wir ehrlich, ein Immobilienmakler, ich kenne keinen, der wirklich im Stundentakt ausgebucht ist, weil der so viele Immobilien hat. Das heißt, der Termin sollte schon innerhalb von einer Woche stattfinden können.
Ist es ein gutes Zeichen, wenn er sagt, wir machen Kombitermine? Also das heißt, wir sind mit 2 Familien gleichzeitig, die das Haus angucken, versetzt. Eine beginnt oben, eine beginnt unten. Oder dass man so einen Halbstundenrhythmus hat und das versetzt macht.
Also ich würde mich wohler fühlen als Kunde, wenn ich alleine das Haus besichtige. Weil dann kann ich mich auch als Makler voll auf den Kunden konzentrieren.
Sollte ich darauf bestehen oder kann ich darauf bestehen, zu sagen, ich möchte das wirklich komplett alleine? Oder entscheidet das am Ende
der Makler wahrscheinlich schon, also ich als Person wäre wahrscheinlich schon nicht so angetan, wenn das so eine Massenbesichtigung ist. Also ich kann mich selber daran erinnern, wo ich meine Mietswohnung in Oldenburg gesucht habe, habe ich mir eine Wohnung angeschaut, da waren wir gefühlt mit 20 Leuten. Das fand ich jetzt nicht so geil. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn da 2 Familien sind, das kriegt man noch irgendwie hin, das ist okay. Jeder hat ausreichend Zeit. Der Makler dann aber muss sich dann halt auch Zeit nehmen für jede einzelne Familie, die zur Seite nehmen. Jetzt haben sie sich das Haus angeguckt, gibt's irgendwo zu fragen. Ne, ich erzähle ihnen sonst nochmal, ne, am Dach ist, was weiß ich, irgendeine Stelle undicht, aber das ist schon repariert, ist ein Auftrag gegeben, was halt Mängel betrifft, aber dass er sich ausreichend Zeit nimmt dann für die Fragen des Interessenten. Und nicht so, wenn sie jetzt durchgegangen sind, ist ja super, wenn sie Fragen haben, dann melden sie sich gerne nochmal oder schreiben sie mir die per Mail. Finde ich jetzt eher unpraktisch und würde mir persönlich ein schlechtes Bauchgefühl geben.
Kann ich nachvollziehen. Dann nochmal die Frage, wenn ich mir einen, oder erstmal, soll ich mir überhaupt einen Makler suchen? Weil es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, ich kann mein Haus ja auch selber in ein Immobilienportal einstellen, also beim Verkauf jetzt vor allem. Und da kann ich das da anbieten und dann kann ich es verkaufen.
Also kann auch zum Notar gehen, genau, alles. Spricht auch nichts gegen. Dann bist du aber hauptverantwortlich für die gesamten Unterlagen, die Sachen zu organisieren mit der Lauferei, auch rechtlich, weil du als Verkäufer ja für die ganzen Unterlagen sorgen musst. Und wenn du darauf Lust hast oder die Sachen auch vorliegen, ja, dann kannst du es machen. Ob ich es machen würde, ob ich einen richtigen Preis finde, weil wenn ich sage jetzt mal, nicht aus dem Bereich komme, wie werte ich denn meine Immobilie an? Nur weil 3 Häuser weiter ein Haus, keine Ahnung, wie es ausgestattet ist, zu dem und dem Kurs weggegangen ist, setze ich den gleichen Preis an? Keine Ahnung. Also ich würde es wahrscheinlich immer über Makler laufen lassen, um rechtlich sauber zu sein, um den richtigen Wert zu erzielen und nicht, weiß ich nicht, wie viele Besichtigungen durchführen zu müssen.
Okay, also du würdest
Ich würde immer dazu raten, einen Immobilienmakler aufzusuchen. Immer. Weil ich darauf aber auch keine Lust hätte. Ich könnte ja auch selber Immobilienmakler machen, zumindest rechtlich gesehen, habe ich gar keine Lust zu, bin ich ehrlich. Zu viel Aufwand.
Dann zu dem Rechtlichen nochmal eine Frage. Also du sagst, man ist dann selber verantwortlich, wenn man das Haus jetzt eben verkauft. Das heißt, wenn ich einen Makler dazu hole, dann habe ich eine Instanz in diesem
Verkaufs... Ja, die schützt.
Der, genau, und der rechtlich auch Verantwortung übernimmt, ja, der auch zu belangen ist. Das, ja, heißt, wenn jetzt der Käufer oder die Käufer dann hingehen und sagen, da war aber irgendwas anders, als es eigentlich gesagt worden ist oder im, ja, Vertrag steht,
ja,
dann ist er dafür mitverantwortlich.
Genau, auf jeden das Fall. Ist dann, ne, wenn du dein Haus verkaufen willst, mhm, und eine Instanz mit dem Makler dazwischen schiebst, ist die Verantwortung bei dem Makler. Der Makler hat die Aufgabe, das Objekt zu prüfen, die Unterlagen zu prüfen, zu organisieren, den Käufer auf gewisse Dinge hinzuweisen, weil versteckte Mängel musst du beseitigen, darfst du nicht verschweigen. Und damit hat der Makler die Aufgabe, das auch darzustellen, um dich als Verkäufer auch zu schützen, und er trägt aber die Haftung dafür.
Dann vielleicht mal auch nochmal so auf den Punkt gebracht, warum, auch mit drei Sätzen vielleicht, so richtig schön knackig, ja, also was würdest du sagen, warum Hauskauf nur mit Makler?
Wenn du dein Haus kaufen willst, oder ja, eigentlich eher verkaufen, als Käufer ist das echt uninteressant. Also was heißt uninteressant? Als Verkäufer, wenn du dein Haus verkaufen willst, ist es aus meiner Sicht unumgänglich, einen Makler zu nehmen, damit du geschützt bist und die Verantwortung auf den Makler überträgst. Weil der muss alles organisieren, der muss alles kommunizieren und dem Kunden oder dem Käufer bereitstellen. Andersrum, wenn du ein Objekt kaufst, wäre ich auch lieber bei einem Makler, weil den kann ich mir näher ranziehen als eine Privatperson, die das Haus verkauft. Und ich werde halt auch als Käufer deswegen ein wenig geschützt.
Nimmt man sich jetzt eigentlich, wenn man ein Haus kauft? Ah ne, ist ja der Makler auf der anderen Seite. Da müsste man, theoretisch könnte man sich aber auch noch zur Absicherung,
ja,
einen Makler mit ins Spiel bringen und zu sagen, mhm, jetzt hier beispielsweise in Markus, mhm, Sattler, dann gehe ich hin und sage, hör mal, ich habe hier ein Haus gefunden, die haben einen Makler, da ist Preis XY, kannst du mal mitkommen zu dem Termin? Mhm.
Als
das
Finanzierer?
Das müsste man wahrscheinlich, nee, nicht als Finanzierer, ach so, sondern einen anderen Makler,
ja,
ähnlich wie ein Experte oder Gutachter, aber eine Stufe davor. Mhm. Das müsste ich wahrscheinlich selber bezahlen.
Wahrscheinlich, kommt dann auf den Makler an, wie ist das Verhältnis, welchen Service, ja, bietet der Makler.
Wenn ich Häuser schon gekauft habe, kommt da wahrscheinlich mit.
Genau, da würde ich wahrscheinlich eher einen Bausachverständigen mitnehmen.
Macht das Sinn? Also zu einem
ich sage immer, wenn du ein Objekt hast, wo du Bauchschmerzen hast, dann würde ich immer einen Bausachverständigen mitholen. Wenn du aber selber in das Objekt gehst und dich rundum safe fühlst oder gut fühlst und gar keine Bedenken hast, dann ist das aus meiner Sicht verschenktes Geld, weil du hast ja gar keinen Anhaltspunkt, warum soll derjenige mit rein.
Aber weißt meine Oma hat immer, ja, ich weiß, was du meinst, meine Oma hat immer gesagt, du kannst den Leuten nur vor die Stirn gucken, nicht dahinter.
Klar.
Und im Haus kann ich ja nur auf die Rigipsplatten gucken und nicht dahinter.
Auch das ist
richtig.
Das
heißt, theoretisch könnte ja das ganze Dach verfault sein und die haben das irgendwie nochmal für 2000 ja, Euro schön einfach zugekleistert. Neu gestrichen, das sehe ich ja im Grunde,
ja, aber
nicht.
Aber wenn du ja ein gutes Gefühl hast und du hast ja auch eine gewisse Kenntnis, da solltest du dich vielleicht auch im Internet mal kurz schlau machen, wo sind denn die Tücken bei einem Haus, ne, wenn du das Exposé hast, dann siehst du ja Baujahr, dann kannst du ja einfach mal bei Google eingeben, ich möchte ein Haus kaufen von 2000, hab da jetzt eine Besichtigung, auf was soll ich achten? Du kannst auch mich als Finanzierer fragen. Na, auch ich werde dir sagen, wo kannst du irgendwo hingucken, dafür habe ich ja die Erfahrung. Aber wenn du ein gutes Gefühl hast nach der Besichtigung, der Makler einen guten Eindruck hinterlassen hast, alle Unterlagen vorliegen, warum soll ich dann unbedingt ein Baugutachten erstellen lassen, was mich 500 Euro kostet, 1000 Euro, ich weiß es nicht, was die nehmen.
Diese Frage wird offen bleiben, beziehungsweise die Antwort darauf werden wir heute nicht mehr geben, denn wir sind wieder am Ende angekommen. Danke.
Sehr gerne.
Dass wir uns die Zeit genommen haben. In deiner Podcast-Folge heute und genau, vielleicht eben nochmal zusammengefasst von dir auch gerne,
ja,
warum Makler, worauf achten und
ja,
was ist dein Tipp?
Also wenn ihr ein Objekt über einen Makler kauft, achtet vor allem auf die Google-Bewertung, auf euer Bauchgefühl, welchen Eindruck habt ihr selber und ganz wichtig sind die notwendigen Unterlagen wirklich alle vorhanden, weil ohne diese Unterlagen keine wirkliche Einwertung gemacht werden kann. Und wenn ihr ein ungutes Bauchgefühl habt bei der Besichtigung, nehmt euch Hilfe, fragt einen Finanzierer, fragt einen bekannten Makler oder holt euch einen Bausachverständigen, damit ihr nicht auf die Nase fallt bei eurem Objekt.
Das war's. Liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.
Ciao.
Das war Endlich Eigenheim, dein Podcast, mit dem du deinem Traum vom eigenen Haus näher kommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit allen, die sich ebenfalls auf den Weg ins Eigenheim machen.